D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin lernen wir heute, witzig zu sein. Ja, das habt ihr richtig gehört. Wir machen Humor heute mal zum Thema. Ihr lernt bei uns heute das richtige Balzverhalten mit Humor. Ihr lernt, warum Humor heilen kann. Wie ihr mehr Spaß am Leben damit haben könnt, das dann allerdings vielleicht kürzer ist. Der Radiowissen-Redakteur Armin Himmelrath ist den Abend bei mir mit im Studio. Armin, worüber kannst du lachen?
Am meisten, glaube ich, über tatsächlich Situationskomik, wenn einem sowas ganz Blödes rausrutscht und man im selben Moment merkt, das war witzig.
Hast du einen Lieblingswitz?
Ich kann den von der Bademeisterin, nee, glaube ich, darf ich nicht. Ja, aber wir lachen hier schon, ohne dass ich einen Witz erzähle, das geht doch so nicht.
Das ist vorauseilender Gehorsam. Also Armin muss sich überlegen, ob er den Witz mit der Bademeisterin noch erzählt. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz heißt dementsprechend Witz komm raus. Er muss es ja noch überlegen. Ich bin Sven Präger und ihr könnt euch schon mal überlegen, warum die Biene eigentlich summt. Und ich hatte die Frage gestellt, warum die Biene summt. Die Antwort ist, sie hat den Text vergessen. Ja, das ist großer Humor. Was ist denn für euch Humor oder Lachen? Unser Gast heute Abend hat folgende Antwort darauf.
Lachen ist für mich erstmal ein motorischer Akt. Es gibt sogar eine Form von Epilepsie, die dann zu Lachen führt.
Barbara Wild ist Ärztin für Neurologie und Psychiatrie.
Also, das ist ein Art Reflex.
In ihrer Praxis in Tübingen behandelt sie zum Beispiel Patienten mit Angststörungen oder Depressionen. Und ein wichtiges Element ihrer Therapie ist der Humor.
Humor ist für mich etwas viel mehr in Richtung Charaktereigenschaft gehendes. Und es gehört auch dazu, dass man über sich selber lachen kann. Und letztendlich auch sowas wie eine heitere Gelassenheit, mit der man auch den Widrigkeiten des Lebens begegnet.
Seit 15 Jahren beschäftigt sie sich wissenschaftlich mit der Frage, was passiert bei einer Pointe im Gehirn? Forschung mit Witzbuch und Computertomograph. Und dabei hat sie einige überraschende Entdeckungen gemacht. In unserem Gehirn?
Wir haben ursprünglich mal gedacht, wir suchen das Humorzentrum, aber sowas gibt es nicht, sondern wir brauchen eine erstaunlich große Menge unseres Großhirns, um Witze zu verstehen.
Aber auch in unserem täglichen Leben.
Also es gibt Belege dafür, dass Menschen mit Humor bei widrigen Lebensereignissen tatsächlich besser rauskommen. Es gibt aber auch eine kanadische Langzeitstudie, die angefangen hat, Menschen im Grundschulalter und zu untersuchen. Und ein Item war da Humor. Und da scheint so zu sein, dass die mit viel Humor eine kürzere Lebenserwartung haben. Und Menschen mit Humor, genauer gesagt amerikanische College-Studenten mit mehr Humor, haben häufiger Scheidungen und Trennungen vom Partner. Vielleicht auch, weil sie sich zutrauen, schneller wieder jemand anderes zu finden.
Professor Dr. Med Barbara Wild ist heute zu Gast in der Redaktionskonferenz.
Und der Kollege Martin Krinner hat sie für uns vorgestellt und jetzt bin ich mit Frau Wild in Stuttgart verbunden. Hallo Frau Wild.
Hallo.
Frau Wild, jetzt müssen wir einmal ergänzen, denn was wir vergessen haben zu sagen ist, dass Sie mittlerweile Chefärztin an der Fliedner Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Stuttgart sind. Das ist, glaube ich, ganz neu, wenn ich das richtig weiß.
So ist es, genau, seit Juli.
Seit wann haben Sie im Kopf, wann Sie das letzte Mal geweint haben?
Ja, es gab vor nicht allzu langer Zeit einige Todesfälle in meiner Verwandtschaft.
Das heißt, das traurige Weinen.
Das war das traurige Weinen, genau.
Gab es ein Glückswein, an das Sie sich erinnern? Also weil es wirklich, weil man es nicht mehr halten konnte, kann ja auch manchmal sowas Albernes haben.
Ach, immer mal wieder. Eigentlich am allermeisten mit meiner Familie, also mit meinem Mann und meinem Sohn. Die können mich echt zum Lachen bringen.
Wie alt? Also nicht der Mann, sondern der Sohn?
Der Mann ist so alt wie ich und der Sohn ist 17.
Und Sie sind Jahrgang, wenn ich das fragen darf?
61.
61, ja. Wie ist das, eine humorige Situation? Das heißt, der Kollege Armin hat es gerade auch schon gesagt, für Sie ist das auch sehr durch Situationskomik dann geprägt? Worüber Sie selbst lachen können, meine ich?
Ja, also ich denke, das gilt nicht nur für mich oder Ihren Kollegen, sondern allgemein am meisten, am häufigsten lacht man eigentlich nicht über formelle Witze, sondern über so Sachen, die sich so ergeben, die jemand sagt.
Obwohl, oder vielleicht auch nur ein Blick. Und das mit der Biene und den Summen war schon lustig, oder?
Oh ja, das war War nicht schlecht, ja.
War aber vom Kollegen, habe ich heute in der Redaktion aufgeschnappt und mir zu eigen gemacht. Wie kann sie ihr Sohn oder ihr Mann zum Lachen bringen? Haben Sie da eine Situation im Kopf, wo sie was Schönes ist?
Ach, das Letzte, wo ich mit meinem Sohn gelacht habe, war, als wir im Auto in Nachrichten gehört haben, erst über so eine Ebola-Übung in England. Und dann kamen Verkehrsnachrichten, dass ein Autobahntunnel gesperrt ist, weil da eine Feuerevakuierungsübung gemacht wird. Und dann habe ich so zu meinem Sohn gesagt, das könnte man ja auch miteinander verbinden. Und dann hat mein Sohn hat mich angeguckt und hat gesagt, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Und dann haben wir beide gelacht. Also so.
Das heißt, es ist schon so auch ein bisschen was mit Grenzübertretung zu tun, Humor. Also weil ne, andere würden jetzt sagen, Ebola ist aber nicht lustig.
Ja, das stimmt. Ja. Gibt es im Moment noch nicht so viele Witze. Ich habe jetzt in Vorbereitung dieser Sendung
mal ein paar Witze rausgesucht.
Ich habe nach aktuellen Witzen geguckt, gerade über Ebola und über Lokführerstreiks. Und es gab auch über die Lokführer gar nicht arg viel. Aber ein Patient hat mir heute einen netten Cartoon gezeigt. Da hört man im Radio eine Stimme, die sagt, USA, eine Ebola-Erkrankte konnte mit dem Flugzeug fliegen. Und man sieht dann einen Piloten, der die Füße auf den Schreibtisch gelegt hat und sagt, bei uns wäre das nicht passiert.
Ist auch nicht schlecht. Nee. Es gab mal diesen Versprecher, glaube ich, in den Nachrichten bei den Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk, als der neue Papst gewählt wurde. Und es war, glaube ich, zufällig an Rosenmontag der Fall. Und dann sagte der Nachrichtensprecher irgendwie um 17 Uhr bei einer Kardinalssitzung oder so. Also, da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob die nicht eine Wette am Laufen hatten. Aber das heißt, Humor spielt für Sie schon auch im alltäglichen Leben eine große Rolle.
Ja.
Okay.
Ja,
schon. Nicht humorbefreit.
Nein, also eher fühle ich mich richtig verpflichtet. Ja, wenn mir dann irgendwas Negatives passiert, dann kommt irgendwann der Gedanke, also du bist doch Humorforscherin, wie könnte man das denn jetzt mit Humor sehen? Funktioniert nicht immer, aber manchmal.
Wo funktioniert es nicht?
Naja, wenn es mir zu nahe geht. Also das... auch darüber gibt es Untersuchungen. Man lacht eigentlich über die Dinge, die sich in so einer mittleren Distanz von einem selber befinden. Also die einen betreffen. Wenn es gar nichts mit mir zu tun hat, lacht man eher nicht. Das gilt zum Beispiel für die Witze aus fremden Ländern. Die findet man ja meistens gar nicht so super komisch.
Weil man sozusagen
komisch.
Den kulturellen Kontext auch
genau,
nicht hat.
Genau. Und wenn es eben zu nah ist, dann auch wieder nicht.
Also Männer und Potenzstörung wäre jetzt was einem zu nah sein könnte und darüber würde man dann selbst nicht lachen. Fiktives Beispiel.
Ja.
Wäre so etwas.
Ja, natürlich. Ja.
Sie haben sich ja wissenschaftlich damit beschäftigt. Gibt es so eine, als Wissenschaftler würden Sie vielleicht sagen, Nominaldefinition von Humor?
Also es gibt wahrscheinlich so viele Humordefinitionen, wie es Humorforscher gibt. Und es gibt einige Humorforscher. Es gibt auch sogar eine internationale Gesellschaft zur Erforschung des Humors. Meine Definition habe ich basiert auf der eines Kollegen von Willibald Ruch, der sitzt in Zürich und ist Persönlichkeitspsychologe. Habe sie ein bisschen modifiziert, aber ich denke, zum Humor gehören drei wichtige Säulen. Das eine ist, dass man so eine Freude hat an Blödsinn, an Spielerischen, an Ausprobieren, an Slapstick, an Komik. Dann gehört dazu eine heitere Gelassenheit, also so eine innere Haltung, dass man auf Negatives versucht, eher positiv zu reagieren und nicht mit Ärger oder dass man sich nicht selber geknickt fühlt oder angegriffen fühlt. Und das Dritte ist, dass auch soziale Kompetenz dazu gehört. Also, dass man weiß, wann man wem welchen Witz erzählen kann oder wann man eine Bemerkung machen darf und wann nicht. Man kann das noch in mehr Facetten unterteilen. Da gehört dann dazu, ob man Witze erzählen kann. Das hat ja sowas mit Performance zu tun. Oder ob man sich eben durch Witze auch erheitert, ob man leicht lacht. Aber so diese drei großen Säulen, die Freude am Spiel und Blödsinn, die heitere Gelassenheit und die soziale Kompetenz, das finde ich am wichtigsten.
Dann haben wir drei Säulen, woran wir jetzt noch knapp gute anderthalb Stunden mit Ihnen arbeiten können. Barbara Wild ist heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Die haben wir genannt Humor, Witz, komm raus. Und zu Gast ist Dr. Barbara Wild, ist Fachärztin für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie. Frau Wild, Sie haben gerade so ein bisschen gesagt, Humor hat drei Komponenten. Freude am Blödsinn, heitere Gelassenheit, das hat so ein bisschen was mit Lebenseinstellung zu tun. Und das dritte ist so soziale Kompetenz. Jetzt kann ich mir vorstellen, also Freude am Blödsinn kann ich mir bei vielen Menschen vorstellen. Soziale Kompetenz und heitere Gelassenheit so in Richtung Leben, stelle ich mir schwieriger vor. Ist das auch Ihre Erfahrung oder irre ich mich da?
Ja, das ist sicher so, dass das natürlich mehr Humor für Fortgeschrittene ist. Dass die Freude so am Spiel, am Blödsinn, das ist auch das, was am frühesten kommt. Das haben ja schon kleine Kinder, die jetzt von der sozialen Kompetenz zum Beispiel oft noch weit entfernt sind. Ja, das ist sicher schwieriger.
Ich meinte auch sowas wie, also heitere Gelassenheit heißt ja auch, Schicksalsschläge hinnehmen können oder auch mit eigener Krankheit anders umgehen zu können. Dazu würde ich jetzt aus der Lameng sagen, gehört auch so eine gewisse persönliche Reife. Mhm. Ist das so oder würden Sie das anders einschätzen?
Ach, ich glaube, es gehört in meinen Augen eher sowas wie eine Menge Selbstvertrauen dazu und auch Vertrauen in andere Menschen, dass man gelassen bleiben kann. Das muss nicht unbedingt mit dem Alter einhergehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt das bei 50-Jährigen unbedingt mehr ist als bei 20-Jährigen.
Fällt Ihnen davon was schwer? Oder haben Sie davon bewusst ein bisschen was zusätzlich lernen müssen? Soziale Kompetenz oder Gelassenheit?
Ach, das wechselt. Also in manchen Situationen fehlt mir schon die heitere Gelassenheit. In manchen Situationen bin ich dann aber auch einfach so ernst und angespannt, dass ich da mit dem Blödsinn und dem Slapstick Schwierigkeiten habe. Und soziale Kompetenz, das muss mein Umfeld beurteilen.
Das heißt, Ihnen rutscht so ein Satz beruflich auch mal raus, der heißt jetzt lass doch mal. Also jetzt sei mal ernst.
Ja, schon.
Wahrscheinlich sitzen jetzt die Mitarbeiter und hören zu und denken sich, ja, genau.
Genau. Darf ich auch nicht zu sehr behaupten, ich wäre so schrecklich humorvoll, ne? Und die sehen das dann ganz anders.
Obwohl so eine gewisse Selbstironie ja auch helfen kann, ne? Also sich selbst nicht ganz zu ernst zu nehmen, so wie Sie das jetzt gemacht haben, aber ich darf das nicht zu sehr behaupten, ich bin ja auch Humorforscherin, das hilft doch, auch um sich sympathisch bei anderen wirken zu lassen.
Absolut. Das ist ganz wichtig, dass man das kann. Und das geht manchen Leuten ab. Und ich glaube, das hat auch wieder was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, ob man das dann eben zulässt, dass die anderen auch mal über einen lachen und eben sieht, die lachen jetzt, aber das reduziert mich ja letztendlich nicht.
Ich habe vorhin in dem kurzen Vorstellungsbeitrag kommen so diese beiden Studien vor. Das eine sagt, die mehr Humor haben, sind in der höheren Gefahr, Scheidungen hinnehmen zu müssen. Und die anderen, zumindest die College-Studenten waren es, glaube ich, die sterben früher.
Umgekehrt.
Also die College-Studenten sind mehr mit den Wie geht das zusammen? Also muss ich mir jetzt den Humor abgewöhnen, damit eine Ehe funktioniert?
Das ist so eine zweischneidige Sache, nicht? In vielen Partnerschaftsanzeigen wird ja gerade nach einem Partner mit Humor gesucht oder man beschreibt sich selber als humorvoll. Also das ist da eine ganz wichtige Eigenschaft und ich glaube, je älter man wird, umso weniger kann man ja auch, kann man mit dem tollen Äußeren glänzen. Man muss deshalb die inneren Werte betonen. Also natürlich ist es schön und viele Menschen sagen, dass es wichtig ist, dass man denselben Humor hat wie der Partner, dass man sich auf dieser Ebene versteht. Aber bei diesen College-Studenten, ich glaube wirklich, das hat was damit zu tun, dass die mit mehr Humor, das geht auch einher mit einer Persönlichkeitseigenschaft, die heißt Sensation Seeking. Damit sind so Leute gemeint, die immer gerne so ein Kitzel haben möchten.
Rampensäue.
So Rampensäue und auch so die Leute, die dann Bungee-Jumping gehen und natürlich zu schnell mit dem Auto fahren. Und
Da erklärt sich auch der frühe Tod.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja. Also das war so eine Langzeitstudie, die eben im Kindesalter angefangen hat. Und ich denke schon, dass das einfach dann ein paar von denen getroffen hat, die da eben so Sensation-Seeking gewesen sind.
Wie ist so generell die Forscherlage, was Humor angeht? Ist das gut erforscht eigentlich?
Ach, also im Vergleich zu anderen Gebieten ist es relativ wenig erforscht. Und in der Medizin gerade eher führt es noch ein Schattendasein, würde ich sagen. In der Psychologie ist in den letzten 15 Jahren die positive Psychologie aufgekommen. Das heißt, die Beschäftigung nicht nur mit den Defiziten und Problemen der Menschen, sondern auch mit der Frage, was macht uns denn eigentlich resilient, also stark, was schützt uns davor, psychisch krank zu werden? Es gibt ja Menschen, die haben eine ganz schreckliche Kindheit und werden trotzdem letztendlich psychisch gesunde Erwachsene. Und gerade die positive Psychologie, die interessiert sich auch für Humor. Und Humor ist da auch eine von den wichtigen Charakterstärken. Da gibt es so einen ganzen Katalog von Charakterstärken. Und also Humor korreliert ganz gut mit Lebenszufriedenheit, wenn man das so schaut. Die Fähigkeit zur Hoffnung hat die beste Korrelation mit Lebenszufriedenheit. Die allerschlechteste, wissen Sie, was das ist? Welche Stärke?
Korreliert mit Lebenszufriedenheit.
Ja, genau. Was korreliert am wenigsten mit Lebenszufriedenheit? Das ist die Bescheidenheit.
Ui. Ja, gut, das kann einem auch was. Das heißt eigentlich, wir dürfen nicht bescheiden sein.
Nee.
Aber Humor, oh, das ist nicht gut. Das ist gesellschaftlich nicht erwünscht, sozial nicht erwünscht, was Sie uns jetzt gerade erzählen. Das geht nicht.
Ach, das heißt ja nicht, dass man unbedingt angeben muss, aber dass man eben sein Licht nicht unter den Scheffel stellen sollte, sondern eben auch dazu stehen soll, was man kann, nicht nur zu dem, was man nicht kann.
Wann haben Sie gemerkt, dass Ihnen Humor wichtig ist? Dass das eine größere Rolle spielt, jetzt gar nicht nur so im Privaten, sondern dass Sie sich auch beruflich damit beschäftigen wollen?
Ja, das war zufällig eigentlich. Ich denke, hab immer schon gerne auch zum Beispiel Cartoons angeguckt. Ich bin ein visueller Mensch, mag sehr Cartoons. Und dann habe ich mich mit dem Phänomen der emotionalen Ansteckung beschäftigt, wissenschaftlich. Also mit der Frage, was passiert in unserem Hirn, wenn wir jemanden sehen, der zum Beispiel lächelt und dieses Lächeln in uns eine Emotion auslöst. Das funktioniert ja auch mit Angst und mit Ärger und da gibt es natürlich eine bewusste Komponente, dass ich mir überlege, oh, der sieht ärgerlich aus. Und es gibt aber auch eine sehr schnelle, innerhalb von ein paar hundert Millisekunden stattfindende, unbewusste Reaktion, wo eben schon mal emotionale Gehirngebiete aktiviert werden. Also man spricht da von den Spiegelneuronen, die auch im emotionalen System dann aktiviert werden. Gut, und damit habe ich mich beschäftigt. Um mich damit zu beschäftigen, habe ich zusammen mit einer Münchner Firma eine Kernspintomographie-taugliche Videokamera entwickelt, mit der man das Gesicht filmen konnte. Und dann kam ein ganz netter und sehr humorvoller Kollege, Appletree Rodden, und hat gesagt, Barbara, let's do something about humor. Also er ist Amerikaner und wir haben dann erstmal gedacht, okay, Humor, das hat was mit Witzen zu tun. Wir zeigen unseren Versuchspersonen im Scanner Cartoons, gucken, ob die lachen und schauen, was im Hirn passiert.
Und dann hatten
so
die alle
hat das
Platz,
angefangen.
Dann hatten die alle Platzangst und kamen nicht zum Lachen.
Ach, die ersten haben nicht gelacht und zwar nicht, weil sie Platzangst hatten, sondern der allererste, der kam raus und hat gesagt, Cartoons habe ich noch nie gemocht. Dann haben wir angefangen, erstmal drüber nachzudenken und auszuwählen. Und das macht ja nur dann Sinn, wenn die Leute auch Stimuli sehen, die sie tatsächlich witzig finden. Und dann ist uns auch klar geworden, dass das eben nur eine kleine Facette aus diesem Thema Humor, aus dieser Fähigkeit zu Humor eigentlich ist. Aber damit hat das angefangen seinerzeit.
Das heißt aber, Humor ist schon auch absolut subjektiv. Wenn da Leute rauskommen, die einen finden die Cartoons vielleicht toll, die anderen halt überhaupt nicht. Mhm.
Ja.
Gibt es was Universelles, über das wir alle lachen können?
Also wahrscheinlich noch am meisten über so Verwechslungen oder über Dinge, die nicht zusammenpassen oder über das Missgeschick anderer. Also so Filme, wo dann jemand mit Wasser überschüttet wird, wenn der, was weiß ich, der Elefant jemanden nass prustet. Also das gibt, glaube ich, auch transkulturell viele Lacher.
Oh, das heißt, das Verlachen ist verbreiteter als das Mitlachen.
Ja, das Auslachen. Ja, da gibt's ja auch, das hat schon eine aggressive Komponente auch. Das ist da mit dabei. Und die älteste Humortheorie oder Witztheorie eigentlich stammt von Aristoteles. Und das ist die Überlegenheitstheorie. Also wir lachen dann, wenn wir uns jemand anderem lustvoll überlegen fühlen.
Das finde ich traurig.
Ich glaube auch nicht, dass das der einzige Grund ist, warum wir lachen. Das ganz sicher nicht. Aber das kann es auch sein.
Ich hatte ja meine eigene Theorie. Ich habe ja gelesen, dass Sie aus Bad Godesberg kommen. Das ist im Rheinland. Also heute ist es eingemeindet zu Bonn. Früher war es ja noch die eigenständige Gemeinde. Ich habe halt gedacht, Sie kommen aus dem Rheinland und deshalb ist das mit dem Humor von vornherein klar.
Ja, das bestimmt. Wobei ich zugeben muss, ich bin relativ lange dann in Mülheim an der Ruhr gewesen.
Ist da ja ist auch so, lustig im Ruhrgebiet.
Da ist schon, ja, schon. Und aber den allergrößten Teil meines Lebens verbringe ich inzwischen bei den Schwaben. Und ich meine, Sie sitzen in Köln, Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, die Schwaben, die sind doch gar nicht so humorvoll.
Die Schwaben sind doch gar nicht so humorvoll.
Sehr richtig. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also die Schwaben haben auch Humor, aber vielleicht eben einen anderen. Das ist individuell.
Worüber können Sie lachen, was so, keine Ahnung, Comedians oder musikmachende Leute angeht?
Ja, als Mülheimerin schätze ich den auch Mülheimer Helge Schneider zum Beispiel. Aber auch sehr Eckart von Hirschhausen. Ich finde der.
Der ja Bonner ist, soweit ich weiß.
Ja. Also in Bonn lebt, ja.
Ja.
Genau. Ja. Also ich finde, das ist so eine ganz intelligente Weise, hat der auch mit diesen ganzen Problemen, die da auftauchen können, in unserem medizinischen System umzugehen. So.
Dann bleiben wir kurz in Mülheim, Dr. Barbara Wild, Helge Schneider. Da haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben das für Sie mitgebracht.
Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, macht die Katze froh. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und alle jetzt singen, Katzenklo, Peter auch. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Peter, ich höre dich nicht. Ja, du bist schon besser. Hey. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und Peter jetzt alleine. Hey! Macht die Katze froh. Eine Katze will immer zu fressen, eine Katze will immer zu fressen. Ich gebe was zu fressen, sie bezahlt nichts dafür. Und das ist gut. Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie fressen, ich stelle ihr was hin. Sie isst das auf. Katzenklo, und alle jetzt, Katzenklo, hey, das macht die Katze froh. Katzenklo, macht die richtige Katze froh, hey.
Facebook-Seite von uns, also von der Radio Wissen.
Lustiges Lied.
Absolut. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Barbara Wild ist Fachärztin für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie und Humorforscherin. Witzig oder nicht witzig?
Ja, klar. Wieso? Schönes Wortspiel.
Och, ja, aber auch naheliegend, oder? Wir müssen jetzt das Niveau ein bisschen hochschrauben.
Okay.
Wo ich ja immer sage, Niveau ist keine Handcreme. Das glaube ich, ist auch nicht von mir. Es gab mal so ein Buch, war auch sehr lustig. Aber das heißt, so Wortspiele ist okay als Humor.
Ja, das ist, ja, klar, das ist eine Komponente davon.
Ich frage das deshalb, weil Sie ja unter anderem auch Humortrainings anbieten und durchführen. Das heißt, Sie bringen Leuten dann die Bedeutung von Wörtern bei, die sie dann in anderen Kontexten benutzen können? Oder wie funktioniert das?
Ja, zum Beispiel lasse ich die nach doppeldeutigen Worten suchen oder Dingen, die der Name doppeldeutig sein kann.
Zum Beispiel?
Auch wir haben in meiner Praxis gesessen, da in der Humortrainingsgruppe, und die sollten sich umgucken. Und dann ist einer Frau ein Ordner aufgefallen, der in meinem Bücherregal stand mit dem schönen Titel Verkehrsmedizin.
Und die hat dann natürlich gedacht, es geht um Sexualität.
Ja klar, ging um Führerscheintauglichkeit. Aber sowas, ja. Also sowas lasse ich suchen.
Wo wohnt übrigens eine Katze?
Wo wohnt eine Katze?
Mhm. In der Mietswohnung. Und träumt nachts vom Muskelkater.
Ja.
Alles von unserem Facebook-Account. Großartig.
Ja, klasse.
Und die finden dann auch was in ihren Gruppen? Die Leute?
Ja, die finden schon was.
Wie läuft's und also wer kommt da, um das bei Ihnen zu machen?
Das waren Leute, die waren vorher bei einer Humorwoche, die es in Tübingen gab, gewesen. Und da habe ich halt geworben, gesagt, dass es sowas gibt. Und dann sind die gekommen. Das waren Menschen, die jetzt nicht psychisch krank waren, aber das Gefühl hatten, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Humor in ihrem Leben gebrauchen könnten. Ich biete es aber auch jetzt in der Klinik an, und es gibt gerade aktuell ein Projekt mit einer anderen Stuttgarter Klinik, dem Robert-Bosch-Krankenhaus, da mit der kardiologischen Abteilung, und zwar für Patienten, die Angina pectoris haben, also so chronische Brustschmerzen, Herzschmerzen. Und da sehen die Leitlinien vor, dass deren Stress reduziert werden soll. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach. Wie reduziert man den Stress? Und da war dann eben die Idee der Kardiologen, Humortraining anzubieten. Und das werden wir da jetzt auch machen.
Gibt es Übungen, die Sie da mit denen machen, um Humor zu erzeugen?
Mhm. Ja, also.
Können Sie das mal, der Kollege Armin Himmelrath ist auch wieder mit dabei, können Sie uns da irgendwie anleiten?
Also ich stehe schon total unter Druck hier. Ich schaue mich um und denke, ich muss jetzt irgendwas finden, was doppeldeutig ist.
Der Armin versucht,
ich habe einen Stift. Einen Stift habe ich gefunden.
Als Auszubildende.
Genau.
Das ist jetzt nicht besonders toll, ne?
Doch, ist großartig.
Sie loben mich, das ist nett.
Ja, das ist positive Verstärkung. Das hast du gut gemacht, Armin.
Ja, klasse.
Aber was mache ich jetzt weiter damit? Das ist ja noch nicht witzig.
Ja, jetzt nehmen Sie den Kuli von mir entgegen. Das ist auch nochmal sowas. Also erstmal geht's in dem Humortraining auch wirklich darum, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das muss jetzt gar nicht alles super komisch sein. Aber dass man sich überhaupt erst mal damit beschäftigt. Und deshalb fängt es auch ganz harmlos an, nämlich mit der Frage, worüber hat man denn früher gelacht? Worüber haben die Eltern gelacht? Worüber durfte man lachen? Worüber durfte man lieber nicht lachen?
Wir schütteln gerade beide mit dem Kopf. Ich glaube, wir hatten schwere Kindheiten. Bei uns wurde nicht gelacht.
Oh je, ja, ja, das ist dann natürlich eine harte,
schwere evangelische Familiengeschichte.
Ja, bei mir auch, ja.
Okay, ja.
Das können wir vielleicht nachher noch mit Ihnen klären, Frau Wild. Aber okay, dann sucht man danach, wo wurde früher gelacht. Und dann?
Gehen da auch so Kinderwitze dann oder sowas?
Ja, klar.
Was sind denn Kinderwitze?
Ja, ich habe so einen, wo ich mich dran erinnere, aus der Kindheit, der natürlich nicht mehr witzig ist, dass Fritzchen mit seiner Oma unterwegs ist und sieht dann ein Geldstück auf dem Boden und die Oma sagt, lass das liegen, das Licht auf dem Boden, hebt das nicht auf.
War das jetzt schon die Pointe?
Nein, das geht dann nochmal mit einem Geldschein, also der Wert steigert sich und im dritten Durchlauf, die Witze sind ja oft so, fällt dann die Oma hin und sagt, Fritzchen, hilf mir auf. Und sie sagt, nee, das ist nicht am Boden. Ist nicht witzig.
Nee, nicht wirklich. Also gilt sowas? Darf man sowas erzählen dann bei Ihnen?
Ja, man darf alles erzählen. Ich erzähle den Teilnehmern immer, dass ich als Humorforscherin, wenn ich so Witzmaterial Versuchspersonen vorlege, froh bin, wenn über 30% gelacht wird. Und das Erstaunliche oder vielleicht auch nicht Erstaunliche ist ja, da wird von der einen Versuchsperson vielleicht über diese 10 Witze gelacht und die nächste Versuchsperson findet aber 10 andere Witze ganz komisch. Also wenn ich zum Beispiel im Scanner Lachen hervorrufen will, brauche ich einfach so eine Auswahl. Und so ist es ja auch, wenn wir im täglichen Leben Witze erzählen. Also keiner findet alle Witze komisch. Das ist ein bisschen anders, wenn man jetzt so Sendungen im Fernsehen sieht, wo zum Beispiel Eckart von Hirschhausen auftritt. Dann sitzen natürlich aber im Publikum auch eine spezielle Auswahl. Das sind alles Leute, die extra gekommen sind, um ihn zu hören.
Die finden ihn schon vorher witzig.
Ja klar, die finden ihn gut und dann haben sie noch Geld dafür bezahlt. Dann lacht man ja, ist man einfach schon in so einer positiven Erwartungshaltung. Und die Leute, die ihn nicht gut finden, die gehen eben woanders hin.
Gibt es so eine Typologie? Also dass man sagt, keine Ahnung, die Männer lachen mehr über Männerwitze, die Frauen lachen mehr über Frauenwitze, wenn es sowas überhaupt gibt, der gepflegte Frauenwitz?
Ja, also es gibt die Unterscheidung, dass man sagt, es gibt 3 Typen von Witzen. Das eine sind so Nonsenswitze, die eigentlich gar nicht eine richtige Auflösung haben. Also zum Beispiel, warum lackiert sich der Elefant die 10 Nägel knallrot, damit er im Kirschbaum nicht so auffällt?
So. Der Armin findet das lustig. Der Armin findet das sehr lustig.
Der spricht für eine höhere Intelligenz bei ihm.
Sie dürfen aber auch den Stresspegel vergessen. Der Armin ist ganz aufgeregt. Auch ein bisschen.
Ja.
Okay, also das ist so ein Nonsens-Witz. Also,
genau. Dann gibt es welche, bei denen wird zunächst entsteht eine Inkongruität, die dann wieder aufgelöst wird.
Das müssen Sie kurz mit Beispiel veranschaulichen.
Okay. Also. Soll ich einen Witz erzählen, den ich von Eckart von Hirschhausen
bitte,
habe?
Bitte.
Ein leidenschaftlicher Angler geht Eisangeln. Er ist noch neblig draußen früh morgens. Er hackt die Eisfläche auf und plötzlich hört er eine Stimme von oben. Hier gibt es keine Fische. Denkt, da war vielleicht doch ein Bier zu viel gestern Abend. Er fängt wieder an zu hacken. Wieder die Stimme. Hier gibt es keine Fische. Er wird schon ganz nervös, guckt sich um, sieht aber gar nichts und denkt, nee, das habe ich mir nur eingebildet. Also er hackt weiter und zum dritten Mal die Stimme. Hier gibt es keine Fische. Und dann wendet er den Blick nach oben und sagt, bist du es, Herr? Und die Stimme antwortet, nein, ich bin der Sprecher vom Eisstadion. Und das ist, danke, dass Sie lachen. Mein Mann hat schon gesagt, ich soll lieber keine Witze erzählen.
Doch, toll. Sie haben ja auch so eine, wie haben Sie das machen? Sie haben es mir irgendwo aufgeschrieben vorhin. Sie haben ja auch so eine Performance dabei. Das ist dann schon lustig.
Danke. Also es ging ja eigentlich um die Typologie. Witze, bei denen die Inkongruenz da ist.
Nach dem Motto, was ist da los?
Ja, genau. Und dann wird es aufgelöst. Klar, die Situation muss man aus einem bisschen anderen Blickwinkel betrachten. Und dann macht es natürlich völlig Sinn. Und das ist also die zweite Typologie.
Und die dritte?
Die dritte, das sind die Witze, die Männer am liebsten mögen. Also Männer viel mehr als Frauen. Und das sind die sexuellen Witze.
Nein.
Ja.
Ich bin schockiert.
Ich auch. Ja.
Okay. Der Armin wollte ja noch einen Witz mit der Bademeisterin. Nee,
kann ich jetzt nicht mehr, geht jetzt
ja
nicht mehr.
Ja, oh bitte.
Nee. Muss man verschieben, muss man darüber nachdenken.
Darüber muss er sich noch mal ein paar Gedanken
nicht
machen.
Nicht im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, das könnte ein Hindernis sein.
Nicht vor acht, ne?
Ah, da hat er ja noch
nicht vor sieben, sagen wir mal.
Du hast ja noch ein paar Möglichkeiten.
Nein, dann nachher.
Dir drüber, genau, wir haben noch eine Stunde Zeit.
Er will, dass wir zuhören bis zum Ende.
Genau, wir möchten eigentlich bitte sagen, darum geht es bei ihm. Humor, Witz, komm raus. Die D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz am Montagabend. Das ist Gentleman, In My Arms. Und ihr könnt uns das einfach weiter posten. Wo wohnt, nee, das habe ich schon gesagt, was liegt am Strand und spricht unverständlich? Eine Nuschel. Für manche ist das Balzverhalten, zumindest für Männer, zum Beispiel bei einem Date, um das Weibchen zum Lachen zu bringen. Und dabei, das ist die gute Nachricht oder vielleicht auch die Rechtfertigung, handelt es sich um normales Balzverhalten. Das macht den Witz natürlich nicht immer lustiger. Wir lernen heute Abend Humor. Witz, komm raus, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und muss jetzt noch schnell Spider-Man anrufen. Oh nein, wir haben kein Netz. Klaus Kühn schreibt, früher wollten alle Kinder bei uns bei Facebook, wollten alle Kinder Lehrer werden, wegen der vielen Ferien. Heute wollen alle Lokführer werden. Ich habe bei einem Autovermieter die Werbung neulich gesehen. Wie war das, die Plakatkampagne? HDGDL. GDL.
Das ist auch nicht schlecht.
Vermieter von einer großen Autovermietungsfirma. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Barbara Wild ist heute Abend zu Gast. Fachärztin für Psychiatrie, Neurologie. Oh, es fängt schon an. Neurologie und Psychotherapie. Frau Wild, wir waren vorhin so ein bisschen beim Humortraining. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen, man kann das so ein bisschen mit so einem Impro-Training gestalten. Das würden wir gerne von Ihnen jetzt angeleitet bekommen, der Kollege Armin Himmelrath und ich. Was müssen wir tun, um jetzt Humor zu lernen? Also jenseits, wir fangen ja auf einem hohen Niveau an.
Okay. Also Übungen, die es da gibt, sind zum Beispiel die, dass man gemeinsam in der Gruppe eine Geschichte erzählt.
Ja.
Im Impro-Theater sollte man immer klären, wer macht wo was.
Moment, wer, habe ich? Macht wo was?
Ja. Also drei Anker. Und dann erzählen wir diese Geschichte. Und zwar so, dass jeder von uns immer nur ein Wort sagt. Dann muss man improvisieren, ja, weil man ja gar nicht weiß, was worauf man jetzt reagieren muss. Die Geschichte muss irgendwie ja weiterlaufen.
Das heißt, müssen wir uns auch.
Das kann ziemlich witzig sein, wobei man schon sagen muss, für die Hörer ist es wahrscheinlich nicht so witzig wie für uns, weil
Hauptsache,
bei uns
Spaß.
Natürlich diese Anspannung dann auch da ist. Und,
also das heißt, wir müssen uns auf wer, wo und was noch einigen vorher.
Genau.
Vorschläge? Sie dürfen was vorschlagen. Sie sind
ja, nehmen wir doch den Lokführer.
Ja, als wer, ne? Hätte ja auch ein was sein können. Also der wer ist der Lokführer. Ja, ich sag's ja, ich biete es ja nur an. Ja, wo und was? Armin, darfst du ja auch was aussuchen?
Ja, dann nehmen wir Bad Godesberg. Ja?
Ist dann das Wo, ist Bad Godesberg, also das südliche Bonn. Und Frau Wild, Sie dürfen sich dann noch ein Was aussuchen?
Kommt in die psychiatrische Klinik.
Kommt in psychiatrische Klinik. So, und wie geht das jetzt? Also das ist der erste Satz, oder wie? Oder ist das so der Anker, mit dem wir arbeiten?
Das ist der Anker, genau. Okay. Und ich fange jetzt an und sage der.
Lokführer?
Kommt.
Nach
einem
Unfall.
Langsam.
Humpelnd.
In
die
psychiatrische
Praxis
von
Frau
Dr.
Hirschhausen.
Brüllend.
Achso, darf da ein Punkt sein und wir fangen neu an? Das muss ich
Ja, natürlich.
Also ein neuer Satz an. Ja,
brüllend.
Wie, du fängst mit Entschuldigung. Kurze Frage zum Regelwerk.
Keine Rückfrage, das muss man hinnehmen.
Man darf doch nicht,
du kannst nicht mitten im Spiel die Regeln ändern.
Du kannst doch keinen Satz
mehr. Natürlich kannst du sagen, soll ich dir direkt einen Satz sagen, den ich im Kopf habe dazu?
Also, du kannst doch nicht einen Satz mit einem Partizip Präsens anfangen.
Selbstverständlich kannst du das.
Okay, also brüllend. Hinkte.
Er.
Dann.
Zunächst.
Langsam.
Zur.
Rezeptionsfachangestellten, ist gekoppelt das Wort. Rezeptionsfachangestellten.
Und.
Fragte.
Nach.
Dem.
Großen.
Block.
für
eine
Notiz
mit
zweifelhaften
Inhalt.
Punkt.
So. Wie lange trainieren Sie sowas, wenn Sie das mit Teilnehmern im Workshop machen? Also wie lange geht das reihum?
Bis sie nicht mehr können. Nee, eigentlich.
Erreicht. Wir müssen aber um 8 fertig sein.
Also im Impro-Training sollte es dann irgendwann zu einem Ende kommen. Ja, das geht ein paar Mal rum, so wie wir.
Ist das Bemühen darum da, dass man dann wirklich das erschwert und nochmal sagt, okay Leute, jetzt machen wir was Sinnvolles, oder geht es einzig allein darum, ein bisschen mit dem Stress umzugehen in der Situation?
Genau, mit dem Stress und dem, dass man das annimmt, was kommt. Dass man nicht versucht vorzubereiten, sondern dass man auf seine Assoziationen hört, dass man eben auch die Spontanität übt. Das gehört ja auch dazu. Und ich glaube, das ist total schwierig, spontan zu sein. Das also geht mir auch so. Und das kann man damit ganz gut üben. Man kann es dann erschweren, ja, wenn die Teilnehmer total gut sind, dann sage ich okay und jetzt keine Worte mehr mit S.
Okay. Gut.
Ja.
Was sitzt im Baum und winkt?
Ja, schon ein Problem. Nicht sitzt, hat ein S.
Nee, ich meine, ist eine Frage
was
an
hockt
Sie.
Im Baum
es war, und winkt. Es war, vielen Dank, Armin. Was hockt im Baum und winkt?
Der.
Huhu, Witz, komm raus. André S. schreibt bei Google Plus bei uns, egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Und egal wie viel Curry du isst, Freddy isst mehr Curry. Ja, das ist schon. Barbara Wild ist heute Abend zu Gast, Chefärztin an der Fliedner Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Stuttgart. Frau Wild, hören sich das mal an und sagen, ob das lustig ist oder nicht.
Wenn man so die Tagebücher als Mädchen sich nochmal anguckt, muss man schon zugeben, man war schon auch scheiße als früher war man. Also schon, das tut mir ein bisschen leid, nicht jetzt so doll, weil das ist ja dann, ich habe einen super Trost, ja. Auch wenn man ein schäbiges Mädchen war früher. Hör mal, die Mädchen von heute, die sind noch viel döver. Ja, ehrlich. Ist so. Guck mal, wir haben uns damals, wir haben uns Jason Donovan-Plakate ins Zimmer gehängt, ja. Und ich habe auch versucht, mir die Haare zu frisieren wie Bonnie Bianco. Mach ich heute noch erfolglos, ja. Aber die Mädchen von heute, Entschuldigung mal bitte, wir haben nicht versucht, uns den furzenden Elch als Klingelton runterzuladen. Geht's eigentlich noch? Dankeschön.
Mega böse. Hat in ihre Tagebücher geguckt. Ich komme da nur drauf, deswegen dieses Beispiel, weil Sie vorhin gesagt haben, es gibt so den gepflegten Herrenwitz. Das ist ja jetzt so Mädchenhumor, nach dem Motto, wir früher mit unseren Tagebüchern, oder?
Ja.
Ist das eine neue Gattung?
Ein bisschen unanständige Worte sagen und so. Ach, ich glaube, kriegt mehr öffentliche Anerkennung jetzt, ja.
Als ihr zusteht, oder was ist der Subtext? Nee, ich wusste nicht, wie der Satz weitergeht.
Als früher, also überhaupt gab es ja viel, viel mehr Männer auch in diesem Gewerbe.
Gibt es aber immer noch, ne? Ich glaube, Mehrzahl ist immer noch männlich.
Ja, aber die Frauen sind im Kommen. Anke Engelke hat da ja auch eine Vorreiterrolle gespielt zum Beispiel. Und ich denke schon, die Frauen sind da auch etwas im Kommen.
Die Radio-Wissen-Redakteur Armin Himmelrath ist mit im Studio, hat die Sendung mitgeplant. Armin, du wolltest ja eigentlich noch so einen Männerwitz.
Ja, ist ja ein Bademeisterinnenwitz, aber jetzt schon? Nee.
Naja, jetzt wäre der Zeit, wir reden über Frauen.
Okay, dann mache ich den.
Gegenpol,
also was sagt...
Moment, lass mich dich vernünftig bitte anmoderieren. Ja. Also Mirja Böß und Armin Himmelrath. Jetzt Armin Himmelrath.
Was für eine Liga. Ja. Für wen ist das besser, ist die Frage. Also, was sagt die Bademeisterin nach dem Sex?
Frau Wild, was sagt die Bademeisterin nach dem Sex?
Jetzt aber mal raus aus dem Becken. Kommt von einer Freundin aus Aachen.
Ist ja, natürlich, eigener. Von einer Bekannten.
Natürlich,
ne?
Von einer Bekannten, von meinem Schwager.
Frau Wild, das ist so der Typ, das ist der Klassiker, oder?
Ja.
Der Männerwitz.
Ja.
Warum tun wir das? Wir Männer, meine ich jetzt. Warum ist das witzig für uns?
Naja, wie gesagt, man lacht am meisten über das, was sich so in der mittleren Distanz von einem befindet. Und,
lange nicht im Freibad gewesen, oder was?
Nee, Sex ist halt schon wichtig. Oh. Und Männer reden, glaube ich, lieber noch lieber darüber. Das hat natürlich auch was mit Konventionen zu tun. Männer dürfen das mehr als Frauen. Und Männer fühlen sich vielleicht sogar damit auch ein wenig überlegen, wenn sie dieses Thema ansprechen. Ja, die Männer sind ja die da überhaupt den ersten Schritt machen sollen, denkt man so. Und das kann natürlich auch mal mit so einem Witz gemacht werden. Es ist ja auch so ein bisschen, da ist ja auch so ein Austesten drin. Also wenn man was witzig sagt, dann bewegt man sich ja in so einen Möglichkeitsraum und kann dann das auch wieder zurücknehmen und sagen, ah, war ja nur ein Witz, war ja jetzt nicht so gemeint. Und da kann man ja schon austesten, ob das Thema Sex auch für die Frau gegenüber interessant ist.
Aber das heißt, es ist tatsächlich so ein Dating-Verhalten. Ich teste mal aus und wenn sie drüber lacht, dann kann da was gehen.
Ja, ja schon. Also jedenfalls werden Männer, denen es gelingt, die Frau zum Lachen zu bringen, von der Frau dann für intelligenter und für sympathischer gehalten. Da gibt es Untersuchungen so bei Speed Dating, wo dann geguckt wurde, wie oft wurde gelacht und wie wurden dann die Partner eingeschätzt.
Und aus Ihrer Erfahrung, legt sich das dann sehr schnell wieder oder ist es tatsächlich so? Also sind die Leute, die auch so ein bisschen Humor haben und die Grenzen austesten, tatsächlich auch, ich weiß es nicht, erfolgreicher, schöner, hübscher, besser?
Wenn es so einfach wäre, gell? Sicher sind die Leute, die das gar nicht haben, die tun sich etwas schwerer, würde ich denken, im Leben. Aber es ist nicht das Einzige, womit man weiterkommt.
Ich habe noch mal eins mitgebracht, weil wir jetzt einmal Mirja Böß gehört haben. Das ist Kaya Jana zum Thema, auch eine Live-Aufnahme, kurzer Mitschnitt, zum Thema logischen Denken.
Seht ihr, ich war so der Typ, künstlerisch-sprachlich begabt. Ne? Damals hat man unterschieden zwischen den Leuten, die logisch denken konnten, ja, naturwissenschaftlich begabt, und zwischen den Idioten. Ich gehörte zu der zweiten Gruppe. Ich war Vollidiot, nicht wahr? Nee, was auch interessant ist, ich kann auch bis heute nichts dagegen tun. Also ich kann, logisch denken ist nicht mein Ding. Logisch denken ist ganz klar definiert. Logisch denken ist, wenn das passiert, kann das nicht mehr passieren. Und dann deswegen ist, wenn das, dann ist die Beweisführung, dass links gleich a Quadrat plus b, dann musst du da, okay, dann musst du so denken können. Aber ich denke so. Ich denke nicht.
Ist das jetzt lustig?
Ich finde nicht.
Frau Wild, können Sie über sowas lachen?
Ach ja, hat so was von Nonsens.
Ach so, ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Weiß man, dass das auch ein Grundbedürfnis ist, tatsächlich von Menschen sowas zu hören? Also die Frage ist ja, wenn man das jetzt so ein bisschen künstlich hier hört, findet man es nicht so witzig, ne? Wie Sie vorhin schon gesagt haben, man geht da ja manchmal auch hin, weil man es hören will.
Die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Dieser Hochschaukeleffekt. Lachen steckt ja vielleicht auch an, so wie Gähnen.
Das steckt an und man grenzt sich dadurch auch von anderen Gruppen ab. Also wenn man gemeinsam über was lacht, jetzt lacht man zum Beispiel über die Leute, die da so super schlau sind und immer so ganz logisch denken können, und dann hat das ja auch einen Gruppeneffekt, einen positiven Gruppeneffekt. Und natürlich, wenn die Männer sich untereinander solche Witze über die Frauen erzählen, hat das auch wieder so einen Gruppeneffekt.
So ein Hohoho.
Ja, ja, genau.
So ein Gruppeneffekt. Barbara Wild ist heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Witz, komm raus. Und ich habe gerade noch mal ein bisschen bei Google Plus mich durchgescrollt. Da schreibt auch André S., treffen sich ein Metrosexueller und eine Tramsexuelle zum Erfahrungsaustausch. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz um 7:30 am Montagabend. Humor, Witz, komm raus. Und montagsabends haben wir immer einen Gast. Das ist heute Dr. Barbara Wild, ist Chefärztin an der Fliedner Klinik in Stuttgart. Und dort kümmert sie sich um Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Frau Wild, Sie haben uns vorhin erzählt, dass Sie mit der Erforschung von Humor im funktionellen Magnetresonanztomographen angefangen haben. Also den Leuten was gezeigt haben und dann geguckt haben, welche Gehirnregionen sind so aktiv. Das ist ja jetzt mehr, Sie korrigieren mich, wenn das falsch wird, das ist mehr so die neurologische Ecke. Mhm. Das heißt ja noch lange nicht, dass Sie das auch in die therapeutische Arbeit übertragen. Wo hat das stattgefunden, das auch wirklich so mit in die Therapie zu nehmen?
Ja, das kam dann so langsam, dass ich mich eben mehr mit dem Thema Humor beschäftigt habe und dann auch mehr drauf geachtet habe, wie das, was denn da eigentlich stattfindet, wenn ich mit Patienten spreche oder wenn andere mit Patienten sprechen und wenn Patienten mir was erzählen. Und dann und mir ist schon klar geworden, dass wenn man sowas vermitteln kann, die Dinge mit eben mehr heiterer Gelassenheit zu sehen, mit etwas mehr auch dieses Ausprobieren zuzulassen in seinem Leben. Es hat ja auch was mit der Möglichkeit, dass man mal scheitert und dass das okay ist, dass einem nichts einfällt, dass keiner lacht, zu tun, dass das zu vermitteln, das habe ich mir dann auch vorgenommen.
Sie hatten, glaube ich, bis vor kurzem eine Niederlassung, eine Praxis in Tübingen. Mm,
genau.
Haben Sie da dann schon angefangen, das in so nach und nach auszuprobieren? Erstmal in der niedergelassenen Praxis, um mal zu gucken, ach, bei dem Patienten könnte es vielleicht Sinn machen? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ja, wir haben eigentlich noch früher angefangen. Eine Kollegin, die Irina Falkenberg und ich, und haben uns ein schon existentes Humortraining vorgenommen. Das stammt von einem amerikanischen Psychologen, dem Paul McGee. Und haben das dann, der hat das in einem Buch publiziert und wir haben das für deutsche Verhältnisse und dann auch noch psychiatrische Patienten bearbeitet, modifiziert. Also zum Beispiel so Übungen aus dem Impro-Theater dazugenommen oder andere Witze eingebaut. Und inzwischen haben wir da auch das auch als deutsches Buch rausgebracht. Und ich habe dann, also die Irina hat in der Klinik angefangen, die ist dann von Tübingen nach Aachen gegangen, hat da auch das mit Patienten gemacht und dann, jetzt ist sie in Marburg, macht das da. Und ich habe in Tübingen auch unterschiedliche Gruppen damit
heißt das, wir reden immer über Gruppentherapie?
Ja, dieses Humortraining funktioniert eigentlich am allerbesten in der Gruppe, weil da eben diese Gruppendynamik dazukommt. Ja? Man lacht gemeinsam über die Dinge.
Jetzt sind Sie kürzlich im Sommer, haben Sie mir vor der Sendung erzählt, Chefärztin geworden an der Fliedner Klinik in Stuttgart, also Psychiatrie, Psychotherapie. Psychosomatik, das heißt, da reden wir über Bulimie, da reden wir über Schmerzpatienten, da reden wir aber auch über Depressionen wahrscheinlich. Funktioniert das da? Also ich stelle mir vor, dass das ja auch sehr, also ein sehr, wie soll ich das jetzt sagen, von der Stimmung her sehr schwer sein kann, so etwas zu etablieren.
Ja, also in der Klinik hier in Stuttgart sind wir jetzt noch ganz am Anfang. Wir haben, die Ambulanz läuft seit Juli, aber wir haben erst am 1. Oktober die Klinik aufgemacht und die Gruppe ist noch ganz klein und da ist das noch etwas schwierig. Mit depressiven Patienten hat es aber schon funktioniert. Also wir hatten in Tübingen mal eine Gruppe. Ich muss aber auch zugeben, ich habe in der Praxis mal eine Gruppe gehabt von Patienten, die eigentlich auf der Warteliste standen für eine spezielle Form von Psychotherapie im psychologischen Institut und die so chronisch depressiv gewesen sind. Und da bin ich grandios gescheitert mit dem Humortraining. Also das, die waren wirklich so depressiv, dass denen dieser innere Raum gefehlt hat, den man braucht, um dann auch mal so einen Schritt beiseite zu treten und die Dinge eben aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Die haben sich sehr, sehr, sehr schwer damit getan und dann, glaube ich, auch darunter gelitten, das zu merken, dass sie das gar nicht können. Also von daher denke ich, es ist jetzt nichts, was man wirklich mit ganz schwer depressiven Patienten machen kann, aber man kann es ganz gut machen, zum Beispiel mit Angstpatienten oder eben auch mit leichter depressiven Patienten. Und
bei leichten Depressiven verstehe ich das auch, ist ja, also kann ich mir gut vorstellen zu sagen, naja, da gibt es eine depressive Verstimmung von mir aus und man zeigt ihnen nochmal, dass auch was Gutes gibt. Wie nutzt das was bei Angstpatienten? Also wenn ich jetzt, ich Flugangst habe oder so, wo hilft mir da der Humor? Oder andere Ängste, ist ja wohl welche.
Gerade dieses, dass man versucht, es mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also viele Witze erfordern das ja, aber das ist auch so eine
Na, die hat ja nichts mit mir zu tun, die Ebene in dem Moment, oder?
Also es gibt zum Beispiel, gab es eine kanadische Studie mit Leuten mit Spinnenphobie. Und da wurde gegeneinander getestet, einerseits das klassische Behandeln, nämlich zuerst sollen die sich vorstellen, eine Spinne auf der Hand zu haben und dann halten sie eine auf der Hand und dann halten sie eine größere auf der Hand und so weiter.
Klassische Konfrontationstherapie.
Ja, genau. Genau. Und das andere war, dass man über diese Situation gemeinsam Witze gemacht hat. Das fing dann damit an, dass die Bilder von Spinnen gesehen haben, die digital bearbeitet waren, wo die Spinnen dann zum Beispiel ein Ballettröckchen anhatten. Und dann wurde überlegt, was da alles für komische Situationen entstehen können, wenn irgendwo bei einer Feier eine Spinne plötzlich auftaucht und solche Situationen. Und es hat genauso gut gewirkt. Nicht besser, aber auch nicht schlechter als die klassische Desensitivierung.
Hat es denn gut gewirkt? Sie verstehen meine Frage? Im Sinne von, also wenn das eine schlecht gewirkt hat und das andere schlecht gewirkt hat, dann ist es...
Nö, das funktioniert ja schon. Ja. Das funktioniert schon. Gerade bei Ängsten, da geht es ja drum, um die kognitive Bewertung. Also nehmen wir Leute mit einer Klaustrophobie, die nicht Aufzug fahren können. Der Aufzug an sich ist ja nicht gefährlich, sondern das, was man im Kopf damit macht, das weckt die Angst, nicht der Aufzug an sich. Und dass diese Bewertung im Kopf anders wird, darum geht's. Und das kann man auch mit Humor erreichen.
Ich habe vorhin noch auf der Homepage der Fliedner Klinik in Stuttgart geschaut und da schreiben sie, glaube ich, auch sinngemäß, bei uns kommt auch der Humor nicht zu kurz.
Ja.
Das heißt, das ist schon auch der Plan, das jetzt fest im klinischen Alltag zu verankern.
Ja, also der Gestalt, dass das eben einen Platz hat, einerseits das Humortraining und andererseits, dass unsere Patienten auch lachen dürfen. Es geht aber jetzt nicht drum, die zu bespaßen. Ja, ich stehe nicht da und erzähle die ganze Zeit Witze. Und was natürlich überhaupt nicht geht, ist, dass man über die Patienten lacht. Wenn, dann lacht man mit den Patienten. Aber so in den psychotherapeutischen Gesprächen ist es eher eine Offenheit für das wirklich, was vom Patienten kommt. Manchmal kann man es dann vielleicht noch mal ein bisschen übertreiben und dann mit dem Augenzwinkern gucken, was der Patient dazu sagt. Oder eben wirklich das aufnehmen, was einem auch Patienten bringen. Das meine ich eigentlich mit Humor in der Therapie. Nicht das reine Bespaßen, darum geht das nicht.
Das heißt, meine Perspektive, um die es geht.
Ja, genau. Und ich habe für ein Buch mich auch, hab einen Patienten intensiver interviewt, der dann gesagt hat, ja, er erinnert sich, er war stationär wegen seiner Depression und da stand er dann mit Patienten in der Raucherecke zusammen und als er da dann das erste Mal wieder gelacht hat, hat er plötzlich ein schlechtes Gewissen gekriegt und gedacht, ups, darf man überhaupt lachen, wenn man gerade wegen Depression in Behandlung ist? Und das meine ich, dagegen anzugehen. Ja, natürlich ist es in Ordnung, trotz all dem Schweren, was da auch besprochen wird und was natürlich auch thematisiert wird, sollte es aber auch Platz geben, um mal zu lachen. Und man muss nicht die ganze Zeit traurig sein, auch wenn man wegen Depressionen in Behandlung ist oder wegen Ängsten.
Die Radiowissen Knut von Eulenschiffer schreibt auf Google Plus, ihr wisst schon, dass nachts mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen ist. Ja, DD Radio Wissen Redaktionskonferenz, Humor, Witz, komm raus. Barbara Wild ist nicht nur Humorforscherin, sondern außerdem Fachärztin für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie. Frau Wild, helfen Sie mir kurz, wenn Sie das aus medizinischer Richtung machen, müssen Sie sich bei der Psychotherapie auch für so eine Richtung entscheiden? Also mussten Sie auch sagen, Sie machen Tiefenpsychologie oder Verhaltenstherapie oder so? Oder ist das bei Medizinern alles mit abgedeckt?
Nee, man hat dann ein Hauptverfahren und ein Zweitverfahren. Und ja. Bei mir die Tiefenpsychologie als Hauptverfahren und dann die Verhaltenstherapie als
das
Zweitverfahren.
Das ist sehr gut, weil ich vermute, das Problem, was der Kollege Armin Himmelrath, ist, glaube ich, eher ein tiefenpsychologisches als ein verhaltenstherapeutisches.
Armin, du... Anamnese?
Ja, genau.
Anamnese. Also es ist eine Weile her, dass ich an einer Universität in Westdeutschland mein Examen ablegte, unter anderem im Fach Deutsch. Und da gab es eine mündliche Prüfung zu Goethe und wir haben uns unterhalten, eine Dreiviertelstunde, sehr gut und ich glaube auch sehr zufriedenstellend aus Sicht des Prüfers über Werther und ob man den
das
denn...
Das ist ein Buch von
das
Goethe.
Das ist ein Buch von Goethe, ja, gut, dass du das sagst. Und ob man den denn ja so konstruktivistisch deuten kann. Ein bisschen Gerede, hat alles gut funktioniert.
Ich bin raus.
Und dann sagte der Prüfer wirklich eine Minute vor Schluss... Und jetzt sind wir gar nicht zu einem anderen Thema gekommen, aber sagen Sie nochmal so die aus Ihrer Sicht wichtigsten 2, 3 Werke von Goethe Spätwerk. Und mir fiel einfach nichts mehr ein. Blackout. Also ich konnte noch nicht mal Faust 2 sagen. Mir fiel schlicht einfach nichts mehr ein. Wahlverwandtschaften wäre noch möglich gewesen. Also alles weg. Und ich habe dann doof rumgestottert und bin dann sozusagen bestraft worden mit einer 2+. Mhm. Das hat er auch nochmal gesagt, in früheren Zeiten hätten wir diese Prüfung abgebrochen an diesem Punkt. Und dann bekam ich also eine 2+ statt der 1 auf dem Kurs, dem ich wohl vorher lag. Und es hat, also bis heute kann ich nicht wirklich darüber lachen, über diese Situation. Hat natürlich mit Demütigung, glaube ich, zu tun, aber es ist einfach eine gruselige Erinnerung.
Frau Wild, jetzt dürfen Sie natürlich erstmal, haben Sie noch weitere Fragen an den Armin? Damit sozusagen der Fall.
Was soll ich denn jetzt machen?
Ja, Sie sollen sagen, wie
soll
er das humoristisch.
Sie sollen mich heilen. Richtig machen sollen Sie das.
Heilen,
wie
ja.
Wie kann ich da humoristisch, wie kann man das humoristisch auflösen, wäre, glaube ich, der Begriff.
Ja,
den
Sie können natürlich versuchen, sich den Prüfer mit Palettröckchen vorzustellen. Ja. Mein Mann hat mal zu meinem Sohn, der Sorgen hatte, vor seiner Deutschlehrerin hat er gesagt, weißt du, wenn mir sowas passiert, dann stelle ich mir die Leute einfach nackt vor. Und dann hat mein Sohn, der damals vielleicht 8 war, nachgedacht und dann gesagt, aber schon mit BH, oder?
Ich stelle mir einfach den Prüfer mit BH vor.
Ja, genau.
Sache geregelt.
Kann man das sonst irgendwie auflösen? Also gibt es so Lebenssituationen, das ist ja jetzt nicht traumatisch, aber es ist sowas, was an einem nagt. Also kann man das irgendwie auflösen? Mit Humor?
Also die Erinnerung ist schon, bleibt natürlich da, aber vielleicht, ich denke oft kommt der Humor dann, wenn man es jemand anderem erzählt. Also zum Beispiel, dass Sie das jetzt hier im Radio erzählen, das ist doch klasse, da machen Sie doch jetzt noch was draus. Ja?
Haben Sie
doch gewinnbringend eingesetzt.
So, positive Verstärkung, gut gemacht, Amelia.
Genau. Und das also das ist ja oft, ist dann so Coping-Humor, also der Bewältigungshumor, der, wenn man hinterher es jemand anderem erzählt. Wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen hau, da kann ich erstmal nicht drüber lachen, aber wenn ich es dann eben meinem Mann erzähle, dann schon. Vielleicht.
Armin, was macht das jetzt mit dir, wenn du das jetzt hier so erzählst?
Die Vorstellung, den Prüfer mit einem Baströckchen vielleicht und einem BH zu sehen, das heilt schon einiges, würde ich sagen. Ich nenne mal jetzt nicht den Namen, der es war.
Gibt es regionale Unterschiede, Frau Wild? Das habe ich noch auf meinem Zettel stehen, dass der Süddeutsche anders lacht als der Norddeutsche?
Ja, also man lacht ja dann eben wirklich über das, was mir so in der Nähe ist. Als ich noch im Ruhrgebiet gewohnt habe, da haben wir über Ostfriesenwitze gelacht. Mhm. Gut, die Ostfriesen sind jetzt auch nicht so nah von Mühlheim aus betrachtet, aber war näher als die Badener und die Österreicher. Und ich bin dann mit 16 in die Gegend von Calw gezogen und da haben die halt über die Badener, auch Badenser genannt, und über die Österreicher Witze gemacht, was ich erstmal überhaupt nicht verstehen konnte.
Akustisch schon nicht.
Ja, auch, aber einfach, also man macht zum Beispiel gerne Witze über die Nachbarn. Die Engländer über die Schotten, die Franzosen über die Belgier, es gibt Polenwitze. Also
die Deutschen über die Deutschen.
Das ist aber auch schon 20 Jahre her.
Ja, ich meine, als es da diese... Auch die, ja, wobei die in der DDR haben ja auch ganz tolle Witze über sich selber gemacht, nicht so über Honecker und so. Gibt einen schönen Witz, Brandt, der war ein großer Witzesammler.
Also früherer deutscher Bundeskanzler.
Richtig, früherer deutscher Bundeskanzler, der hat sich immer gerne Witze erzählen lassen. Und Brandt sagt dann zu Honecker, ich sammle Witze, die über mich gemacht werden. Und Honecker antwortet, ach, ich habe so ein ähnliches Hobby. Ich sammle die Leute, die über mich Witze machen.
The next one's to come. Claire ist das, die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz Barbara Wild. Und die sammelt übrigens auch noch Witze über Therapeuten. Getalkt wird, wir haben das Ganze heute genannt, Humor, Witz, komm raus. Und Dr. Barbara Wild ist zu Gast, ist Chefärztin in Stuttgart an der Fliedner Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Frau Wild, welchen Fisch kann man nicht angeln? Prophylaxe. Ja, habe ich auch gerade noch.
Schon zäh.
Ich muss gerade eben gucken, bei Google Plus oder bei Facebook habe ich den vorhin bei uns im Profil gesehen. Oder hier steht noch einer, Markus Fehrer schreibt, den kann man aber glaube ich lösen, was ist ein Keks unterm Baum?
Ein schattiges Plätzchen.
Ja, sehr gut. Ein schattiges Plätzchen. Ja. Jetzt haben Sie unter anderem ja viele Jahre Berufserfahrung und auch Witze über Therapeuten gesammelt. Jetzt kommen Sie.
Jetzt komme ich. Treffen sich zwei Psychiater, sagt der eine, dir geht's gut. Und wie geht's mir?
Wahnsinn.
Ja.
Ja, das ist wie mit dem Mathematiker, die da sagen, drei im Raum, vier gehen raus, einer kommt wieder rein, ist ein leerer Raum. Oder den habe ich jetzt großartig. Das war's mit der Performance, ne? Die
ja,
war jetzt nichts.
Ja, verkackt. Ja.
Warum sammeln Sie die? Diese Witze?
Also, ja, wir sind das richtig wissenschaftlich angegangen, haben im Internet. Ja, doch, eine Doktorandin
kann
hat.
Kann man das lesen? Das ist ja super.
Ja, das ist eine Doktorarbeit. Die hat im Internet unter den Stichworten Psychiater und Irrer und Verrückter und Psychotherapeut und Psychologe nach Witzen gesucht. Und da gibt's viele, viele, viele. Mehr über andere als über andere medizinische Berufsgruppen. Und hat die ausgewertet. Und es ging eigentlich um das Bild des Psychiaters und seines Patienten in diesen Witzen. Was letztendlich nicht besonders gut ist, muss man sagen. Also schon die Patienten kommen nicht besonders gut weg und die Psychiater kommen noch viel schlechter weg. Die sind dumm und inkompetent und teilweise auch bösartig.
Ich habe schon überlegt, auch ein Buch zu schreiben. Ich habe aber bislang nur den Titel. Mein Therapeut macht mich bekloppt. Aber ich habe bislang nur, ich muss es noch schreiben, aber der Titel finde ich schon, damit könnte ich vorne landen. Das ist so wie andere Bücher in
ja,
dem Bereich.
So wie andere, genau.
Ja. Und leiten Sie daraus jetzt ein verändertes Verhalten ab, wenn Ihr Bild so schlecht ist bei den Menschen da draußen?
Also wir haben versucht, das mit einer älteren Witzsammlung zu vergleichen. Und da hat sich vielleicht ein bisschen das Bild gewandelt, ein bisschen zum Positiven hin. Ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass dieses ganze Gebiet auch immer noch ein Stigma hat. Man redet lieber über seinen Beinbruch oder vielleicht sogar lieber über die Prostata als über die Psyche. Und dann macht man halt auch gerne mal einen Witz darüber.
Das heißt, eigentlich ist es so ein bisschen die Aufgabe, für mehr Anerkennung in der Gesellschaft zu werben, wenn man es jetzt mal hoch aufhängen will und abstrakt formulieren mag.
Genau. Gegen dieses negative Bild der psychiatrischen Patienten und auch der Psychiater. Also, wenn ich noch einen zitieren darf.
Bitte.
Herr Doktor, meine Frau glaubt, sie sei ein Auto. Was soll ich machen? Wie alt ist sie denn? 54. Verschrotten.
Armin schreibt sie die ganze Zeit auch schon wieder.
Die finde ich super. Die gefallen mir.
Sammelt.
Sammelt auch Witze.
Das heißt aber auch, die Kollegen müssten noch ein bisschen was lernen, wenn sozusagen auch das Bild über die eigenen Klienten und Patienten nicht so richtig dolle ist, oder?
Ja, und wissen Sie, ich denke, da ist es mit dem Humor schon ganz gut. Das ist ja doch mal eine andere Seite, mit der man auch die Psychiatrie zeigen kann, präsentieren kann.
Dr. Barbara Wild ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapie und Chefärztin an der Fliedner Klinik in Stuttgart und war heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Vielen Dank auch für den Humor. Die ganze Sendung könnt ihr nachhören bei uns auf der Seite dradiowissen.de. Wir sind die ganze Zeit natürlich noch da bei Facebook und bei Google+. Da könnt ihr euch alle Witze, die euch noch so einfallen, austoben. Armin, fällt dir noch was ein, was du loswerden willst?
Ein Witz nicht, aber vielen Dank, es hat total Spaß gemacht.
Ich sag mal so, was machst du dann? Die höchste Eisenbahn, treffen sich zwei Jäger.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.